Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Julia Rogaczewski zum Thema extrakorporale Membranoxygenierung in der Herzchirurgie. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich über jeden, der jetzt heute wieder eingeschaltet hat und freue mich sehr, dass Julia Rogaczewski ein drittes Mal bei uns im Podcast zu Gast ist. Und Julia ist jemand, der anscheinend auf die Welt gekommen ist, um in dem Bereich Herzchirurgie zu starten. Und Julia, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu deiner Approbation. Du bist fertige Ärztin, fängst bald an zu arbeiten in Heidelberg an der Uniklinik. Finde ich ganz toll, dass du das alles so geschafft hast. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit nimmst. Wir wollen nämlich über ein wichtiges und sehr spannendes Thema sprechen, nämlich die ECMO. Das ist ja eine Abkürzung für diejenigen, die es nicht wissen. Vielleicht kannst du ja gleich kurz einmal ein bisschen was dazu sagen, ne? Also wofür die Abkürzung steht, und da wollen wir einfach mal reinstarten, weil dieses Verfahren, das ja für mich so ein bisschen, ja, so die High-End-Medizin darstellt auf Intensivstationen, das ist ja was ganz Beeindruckendes. Lass uns einmal starten, wofür steht ECMO, also ECMO?
Ja, es freut mich sehr, ein Teil des heutigen Podcasts zu sein über die ECMO in der Herzchirurgie. Die ECMO steht für extrakorporale Membranoxygenierung und sie ist ein temporäres Herz-Lungen-Unterstützungssystem für Patienten mit einem schweren kardialen und oder auch pulmonalen Versagen. Und dabei ist wichtig, dass die ECMO nicht die intrinsische Pumpfunktion des Herzens im physiologischen Sinne ersetzt, sondern anteilig den Kreislauf und auch den Gasaustausch über einen extrakorporalen Blutfluss übernimmt. Das heißt, da ist wichtig, dass das venöse Blut über heparinbeschichtete Drainagekanülen entnommen wird. Dadurch ist auch eine reduzierte Antikoagulation des Patienten möglich. In der Regel antikoagulieren wir mit unfraktioniertem Heparin, gewichtsadaptiert, ca. 10 bis 20 Einheiten. Und wir haben einen Oxygenator, der Bestandteil ist der ECMO. Und dort haben wir die Sauerstoffanreicherung, die stattfindet, also die Oxygenierung, und die CO2-Elimination findet im Bereich des Oxygenators statt. Das heißt, technisch ist wichtig, dass die ECMO drei Bestandteile umfasst, die wichtig sind. Zum einen die Zentrifugalpumpe, die den Kreislauf mit übernimmt. Wir haben den Membranoxygenator für die Sauerstoffanreicherung und einen Gasblender, wo wir die Gaszufuhr darüber dann auch steuern können. Die Zentrifugalpumpe, die übernimmt den Bluttransport, während der Gasoxygenator, wie bereits erwähnt, den Austausch des Gases übernimmt und dann das oxygenierte Blut kontinuierlich reinfundiert wieder in den Kreislauf des Patienten. Das heißt, die ECMO ersetzt nicht die Organfunktion dauerhaft, sondern sie dient als Überbrückungstherapie bei dem Patienten. Und da sprechen wir auch von einer Bridge to Recovery, Decision, Transplant oder einer Bridge to Durable Mechanical Support. Da gibt es zahlreiche Indikationen, wo wir auch später noch drauf zu sprechen kommen werden. Das heißt, physiologisch führt die ECMO, kann man sagen, zu einer Reduktion der kardialen Vorlast und einer Verbesserung der Organperfusion sowie zu einer Entlastung des Myokards, da wir die Vorlast senken und somit die Volumenbelastung des Herzens und wir auch die Oxygenierung dann sicherstellen durch den Membranoxygenator der ECMO.
Du hast gesagt, es gibt drei Hauptbestandteile dieser Maschine. Kannst du so ein bisschen was zu der Physiologie sagen? Also wie funktioniert das zum Beispiel mit dem Gasaustausch, also mit der Anreicherung des Blutes mit Sauerstoff und Abatmen sozusagen von CO2?
Genau, es handelt sich um einen Membranoxygenator, das heißt, wir haben eine semipermeable Membran an der Stelle, wo dann eine Oxygenierung, Anreicherung mit Sauerstoff stattfindet und eine Elimination des CO2s durch diese semipermeable Membran. Und das ist, wie bereits erwähnt, einer der drei Hauptbestandteile neben der Zentrifugalpumpe, die quasi den Kreislauf unterstützt, und neben dem Gasblender, wo wir die Gaszufuhr steuern können. Und wichtig ist, dass wir verschiedene ECMO-Arten auch unterscheiden können. Zum Beispiel bei der VA-ECMO, da unterstützen unterstützen wir den Kreislauf und die Lungenfunktion, wohingegen die VV-ECMO, die venovenöse ECMO, vor allem die Oxygenierung, also die respiratorische Funktion, unterstützt. Das ist ganz wichtig, da zu differenzieren zwischen diesen beiden Arten. Und in der Herzchirurgie, da ist vor allem die VA-ECMO sehr relevant bei den Patienten.
Da bist du ja zu Hause. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, also ich habe das so mitbekommen, es gibt ja regelrechte ECMO-Teams, also die ja auch rausfahren zum Beispiel zu Patienten in Kliniken, die keine eigenen ECMO-Möglichkeiten haben. Du hast aber gerade auch schon gesagt, es gibt unterschiedliche Indikationen für die Anlage einer ECMO. Wie funktioniert das also technisch? Wie wird so eine ECMO angelegt und warum ist so eine hohe Spezialisierung erforderlich?
Also die ECMO generell, muss man sagen, ist interdisziplinäre Teamarbeit. Also es arbeiten Perfusionisten zusammen mit Intensivmedizinern, Kardiochirurgen, spezialisierten Pflegekräften. Das ist sehr wichtig und deshalb gibt es auch spezifische ECMO-Boards beispielsweise, wo wir uns zusammensetzen und dann über das Weaning sprechen, über die Indikation für die ECMO. Das ist ganz wichtig und es findet eine Kanulierung statt zunächst mit den, wie bereits erwähnt, heparinbeschichteten Drainagesystemen und oftmals kanulieren wir peripher. Das heißt, die Arteria vena femoralis werden kanuliert für die VA-ECMO oder wir haben eine venovenöse ECMO, wo wir venös primär kanulieren. Und die periphere Kanulierung, das ist quasi das, was wir vor allem durchführen, einfach weil es schnell verfügbar ist, weil es bettseitig möglich ist und auch in Notfallsituationen vor allem das Mittel der Wahl ist für den Zugang. Es gibt natürlich auch Nachteile dieser peripheren Kanulierung, wie zum Beispiel das Risiko einer Extremitätenischämie, die dann auftreten kann, oder ein retrograder Fluss kann auftreten. Wir haben auch die Möglichkeit, neben dieser peripheren Kanulierung, wo auch das Harlequin-Syndrom zum Beispiel auftreten kann, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, gibt es auch die zentrale Kanulierung. Und das würden wir intraoperativ machen, wenn der Patient von der Herz-Lungen-Maschine nicht gut abgehen kann, beispielsweise, also unsuccessful weaning quasi von der Herz-Lungen-Maschine, kann man den rechten Vorhof oder auch die Aorta ascendens für die ECMO alternativ zentral kanulieren oder auch axillär oder die Subclavia kanulieren. Da gibt es diese Möglichkeiten des Zugangs für die ECMO. Und es gibt natürlich auch Vorteile der zentralen Kanulierung gegenüber der peripheren femoralen Kanulierung, wie zum Beispiel, dass wir einen physiologischeren Blutfluss haben und auch eine bessere Entlastung des linken Ventrikels. Die Nachteile wären natürlich, dass, wenn Nachblutungen beispielsweise vorhanden sind, wir eine Retorakotomie durchführen müssten oder auch generell ein höheres Blutungsrisiko zugrunde liegt, wenn man zentral kanuliert. Das heißt, es ist wichtig, die Kanülen entsprechend zu etablieren. Und es gibt diese verschiedenen Möglichkeiten der Kanulierung bei der ECMO, wobei die femorale Kanulierung am häufigsten erfolgt. Mhm.
Darf ich noch mal eine blöde Frage stellen? Also, wenn du von Herz-Lungen-Maschine sprichst, dann meinst du ECMO?
Also die Herz-Lungen-Maschine, die wird intraoperativ etabliert und übernimmt die Herz- und Lungenfunktion vollständig. Und die ECMO ist eine Weiterentwicklung, kann man sagen, der Herz-Lungen-Maschine. Und diese unterstützt lediglich die Herz-Kreislauf-Funktion und oder Lungenfunktion. Und da muss man differenzieren auf jeden Fall zwischen HLM und ECMO. Da gibt es auch Unterschiede, zum Beispiel die Antikoagulation. Die Dosierung der Antikoagulation ist bei der Herz-Lungen-Maschine deutlich höher im Vergleich zu der ECMO. Also es sind zwei unterschiedliche Systeme. Und man kann sagen, die ECMO ist eine Weiterentwicklung der Herz-Lungen-Maschine. Okay. Und wird auf Intensivstationen vor allem genutzt und die Herz-Lungen-Maschine lediglich intraoperativ zeitlich begrenzt, wohingegen wir die ECMO Tage bis Wochen etablieren können bei den Patienten.
Und wie lange gibt es dieses ECMO-Verfahren schon? Wie lange ist das schon etabliert? Weil ich habe das Gefühl, dass es erst so in den letzten, also in meiner Wahrnehmung, erst die letzten 5 bis 10 Jahre etwas, was ich häufig und regelmäßig höre. Ist das eine falze Wahrnehmung, oder?
Es ist schon seit einigen Jahren etabliert, aber tatsächlich im klinischen Alltag, dass es zunehmend verwendet wird, das ist in den letzten 10 Jahren der Trend zunehmend gekommen, als Weiterentwicklung der Herz-Lungen-Maschine, genau.
Ja. Jetzt noch eine Sache, die mich technisch interessiert. Also das sind ja da sind ja Blutflüsse auf diesem System. Die müssen ja riesig sein. Ne? Also der Blutfluss und der Druck auf diesem System, der muss ja sehr hoch sein. Wie macht man das, dass man so ein Gefäß kanuliert, ohne dass einem die Kanülen um die Ohren fliegen sozusagen? Also dass dieses System dicht bleibt, so nach dem Motto.
Also man muss generell sagen, dass das sehr kalibergroße Kanülen auch sind, die wir einbauen. Das heißt, es gibt auch zahlreiche Komplikationen, die auftreten können, wie Nachblutungen. Das ist die Hauptkomplikation von der ECMO. Und wir regulieren auch ganz streng den ECMO-Fluss später und passen auch die Blutgase an. Den PEEP zum Beispiel oder FiO2 zum Beispiel wird genau angepasst. Und auch die Antikoagulation, die wir angesprochen hatten, muss auch genau überwacht werden. Und da ist einfach wichtig, dass man die Parameter gut im Blick hat, auch das Laktat kontinuierlich misst und schaut, wie entwickelt sich der Verlauf des Laktates. Das ist alles sehr wichtig. Und das stimmt, da ist ein großer Fluss drauf und es ist auch eine hohe Komplikationsrate vorhanden. Das ist auch ein sehr invasiver Eingriff, muss man sagen, die ECMO bei den schwerstkranken Patienten. Das heißt, man muss auch von einem hohen Blutungsrisiko auf jeden Fall ausgehen und auch von einem thrombembolischen Risiko, das mit der ECMO einhergeht, neben zahlreichen weiteren Risiken, wie dem Harlequin-Syndrom zum Beispiel.
Das müssen wir auf jeden Fall gleich besprechen. Aber also das heißt, ich habe eine großkalibrige Kanüle, punktiere damit das Gefäß und wird diese Kanüle noch irgendwie fixiert, damit die nicht rausfliegt? Ja,
die wird festgenäht. Genau, die wird noch festgenäht, genau. Ja,
ja, okay. Du merkst schon, das sind Neurologenfragen. Aber ich finde es total spannend und wie gesagt, ich habe schon mal neben so einem Gerät gestanden und ich war beeindruckt davon, wie hochtechnologisch das Ganze erstmal wirkt und was da an Drücken auf dem Gerät zu erkennen waren. Wirklich spannend. Ja, und da kann man sich auch vorstellen, dass natürlich auch, wenn so etwas disloziert, wenn so eine Kanüle disloziert, dass man da echt ein großes Problem hat, oder?
Genau, das auf jeden Fall, das stimmt. Es gibt auch Diskonnektionen, die auftreten können. Man muss regelmäßig die Lage der Kanülen überprüfen, echokardiografisch beispielsweise oder anhand von anderen Bildgebungsmethoden. Das ist sehr wichtig, regelmäßig zu schauen, ist die Kanülenlage korrekt? Und das ist auch eine Komplikation, die auftreten kann, eine Leckage oder Dislokation der Drainage. Genau, das sind auf jeden Fall gravierende Komplikationen der ECMO.
Du hattest ja gesagt, je nachdem, ob wir eine VV-ECMO oder eine VA-ECMO haben, übernimmt die ECMO letztlich die Herzfunktion und die Lungenfunktion oder primär die Lungenfunktion. Du hattest jetzt ja schon über die herzchirurgischen Indikationen auch so ein bisschen gesprochen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja auch so, dass man bei septischen Zuständen, bei Lungenversagen, bei einem ARDS und so weiter, dass man auch da die ECMO natürlich einsetzen kann. Ist das richtig? Also das wäre ein anderer Indikationsbereich?
Genau, also postoperative pulmonale Komplikationen, zum Beispiel ARDS oder primäres Lungenversagen, das wären alles Indikationen für die VV-ECMO, die auch als primär respiratorische ECMO-Form bezeichnet wird. Und diese dient ausschließlich der respiratorischen Unterstützung. Das heißt, die Pumpfunktion muss ausreichend sein für die Etablierung der VV-ECMO. Das heißt, wir haben keine hämodynamische Unterstützung im Vergleich zu der VA-ECMO. Und es ist wichtig, es gibt auch Hybridformen, die zwischen der VA und der VV-ECMO liegen, wie zum Beispiel die VAV-ECMO oder VVA-ECMO. Das sind nochmal Spezialfälle, die auch zugrunde liegen, die eingesetzt werden bei komplexen Herz-Lungen-Konstellationen zum Beispiel, individuell an den Patienten angepasst. In hochspezialisierten Zentren findet dies auch Anwendung. Und die VA-ECMO, das ist vorwiegend bei unseren herzchirurgischen Patienten relevant, weil sowohl die Herz- als auch die Lungenfunktion unterstützt wird. Und wenn der ECMO-Fluss hoch ist beispielsweise, dann kann auch das native Herzvolumen funktionell verdrängt werden. Und das reduziert dann die linksventrikuläre Vorlast des Herzens sowie die Eigenpumpleistung, sodass das Herzzeitvolumen quasi als Folge dessen sinkt, da das Blut aus dem Kreislauf gesaugt wird. Das heißt, deshalb ist es wichtig, den ECMO-Fluss auch gut anzupassen. Und generell unterstützt dann die VA-ECMO den Kreislauf, die Herzfunktion und auch die respiratorische Funktion und kann eingesetzt werden bei reduzierten Pumpfunktionen. Im Vergleich zu der VV-ECMO.
Okay. Ist es so, dass eigentlich die ganze Zeit bei so einer laufenden ECMO-Therapie, dass da immer jemand dabei sein muss, also dass immer jemand am Bett des Patienten auf Intensivstation dabei sein muss?
nicht kontinuierlich, sondern es findet regelmäßig eine Überwachung statt, sowohl der Oxygenierungsparameter als auch des Laktates. Es werden regelmäßig BGAs gemacht. Laktat ist der wichtigste Verlaufsparameter für die Organperfusion der Patienten. Dies wird regelmäßig detektiert. Es wird geschaut, ist das Laktat im Normwert? Wie entwickelt sich das Laktat im Verlauf? Und auch von den Oxygenierungsparametern wird dann regelmäßig angepasst, wenn dies notwendig ist. Das heißt, es ist nicht konstant jemand am Patientenbett, aber es findet eine regelmäßige Überwachung statt. Okay. Und auch echokardiografische Überwachung.
Da hattest du gerade schon kurz drüber gesprochen. Echokardiografisch muss regelmäßig geschaut werden, inwiefern die ECMO gut funktioniert und inwiefern auch die Kanülierung gut noch liegt, sozusagen intratorakal, richtig?
Genau, richtig. Ja. Man schaut sich auch die links- und rechtsventrikuläre Herzfunktion genauer an, wie die Aortenklappenöffnung ist, beispielsweise echokardiografisch. Und da können wir auch Rückschlüsse ziehen, ob zum Beispiel ein hypovolemischer Zustand vorliegt. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da neben der Kanülenlage natürlich auch Rückschlüsse auf die kardiale Funktion und auf den Volumenstatus ziehen kann parallel. Genau. Mhm.
Du hast gerade schon zweimal vom Harlekin-Syndrom gesprochen. Das habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Also das Harlekin-Syndrom, da haben wir als Synonym auch das North-South-Syndrom, so wird das auch genannt. Und das ist eine Komplikation, die bei der VA-ECMO auftreten kann. Also wir haben teilweise eine Erholung der kardialen Eigenfunktion des Patienten, gleichzeitig aber eine schlechte Lungenfunktion, die noch vorliegt. Also eine pulmonale Insuffizienz, sodass der linke Ventrikel zunehmend desoxygeniertes Blut ejektiert in die Aorta ascendens. Und gleichzeitig liefert die periphere VA-ECMO über die femorale Arterie retrograd dann oxygeniertes Blut in die Aorta. Und dadurch haben wir eine Grenzzone, die sich entwickelt. Das wird auch als Differentialhypoxie bezeichnet, im Aortenbogen, mit möglicher Hypoxie von den Koronarien und auch der zerebralen Zirkulation. Das heißt, als Folge ist es so, dass die obere Körperhälfte desoxygeniertes Blut erhält infolgedessen und die untere Körperhälfte oxygeniertes Blut. Und dann haben wir entsprechend die Gefahr der zerebralen und auch koronaren Hypoxie, da die Koronarien direkt der Aortenwurzel entspringen anatomisch, sodass quasi die obere Körperhälfte, das Gehirn, die Koronararterien überwiegend über desoxygeniertes Blut versorgt werden. Und da ist wichtig, dass wir regelmäßig BGAs machen und vor allem eine BGA aus der rechten Arteria radialis, um dies zu detektieren, weil sie anatomisch aus dem Truncus brachiocephalicus entspringt. Und so können wir die Oxygenierung der oberen Körperhälfte gut beurteilen anhand der BGA der rechten Arteria radialis und auch echokardiografisch. Wir hatten ja schon angesprochen, was relevant ist bei der echokardiografischen regelmäßigen Beurteilung. Da können wir die linksventrikuläre Pumpfunktion beurteilen, die Aortenklappenöffnung und auch gegebenenfalls Mischungsverhältnisse innerhalb des Aortenbogens dann beurteilen. Das heißt, da ist wichtig, dass wir beim Harlekin-Syndrom die ECMO anpassen, dass wir die Oxygenierung sicherstellen, auch der oberen Körperhälfte, dass man den Piep anpasst, FiO2 anpasst, optimiert, gegebenenfalls den ECMO-Fluss noch anpasst oder vielleicht auch umstellt auf eine andere Kanülierungsform. Zum Beispiel, dass man die Differentialhypoxie durch eine axilläre Kanülierung reduziert.
Für mich ist die ECMO sowas wie die Maximalvariante der invasiven intensivmedizinischen Behandlung. Und so kann ich mir vorstellen, dass insgesamt auch die Prognose von Patientinnen und Patienten, die eine ECMO brauchen, aus welcher Indikation auch immer, nicht die beste ist. Also kennst du da Zahlen zu? Kannst du was zu der Prognose von jetzt spezifisch herzchirurgischen Patienten sagen, die eine ECMO brauchen?
Also man muss generell sagen, dass die Postkardiotomie-ECMO eine Hochrisikotherapie bleibt. Das Überleben bis hin zur erfolgreichen ECMO-Entwöhnung und Weaning liegt bei 40-60% circa. Das ist natürlich immer abhängig von der Patientenselektion, auch vom jeweiligen Zentrum. Und das Krankenhausüberleben, das liegt im Mittel bei 25-45% lediglich. Das heißt, wir haben eine hohe Mortalität unter der ECMO-Therapie. Das natürlich auch, muss man je nach Kollektiv und Zentrum schauen, kann kann unterschiedlich sein, aber wie bereits erwähnt, das Krankenhausüberleben liegt nur bei 45%, circa 25-45%. Die Prognose wird wesentlich beeinflusst natürlich vom Alter des Patienten, vom Risikoprofil des Patienten, auch von der Dauer des Schockzustandes und ob eine reversible Ursache vorliegt für das Schockgeschehen. Auch das Ausmaß des Multiorganversagens ist da relevant und wann man die ECMO etabliert, vor allem der Zeitraum der Etablierung der ECMO ist wichtig, der neurologische Status, davon hängt es natürlich auch ab und generell von der präoperativen Risikokonstellation des Patienten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall geringe Zahlen, muss man sagen, für das Krankenhausüberleben leider bei der ECMO.
Nachvollziehbarerweise, ne? Also wenn man sich die Indikationen anschaut. Auf der anderen Seite muss man ja froh sein, dass es dieses Verfahren gibt, das ja auch immer mehr gängig wird oder immer verfügbarer wird durch diese ECMO-Teams. Man kann es ja auch andersrum sehen, weil anders würden diese Patienten ja nicht überleben dauerhaft, ne? Was denkst du, wohin, ich habe es ja gerade gesagt, also das Verfahren wird offensichtlich immer häufiger verfügbar und immer breiter verfügbar. Was denkst du, wohin steuert das ganze ECMO-Thema? Die Herz-Lungen-Maschine hat sich weiterentwickelt in die ECMO. Siehst du da potenziell weitere Entwicklungen auf uns zukommen? Erstens und zweitens, dieses Verfahren wird sich das, also wird das auch bei anderen Indikationen möglicherweise aus deiner Sicht sinnvoll sein?
Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es in mehreren Bereichen zunehmend Änderungen geben wird. Gegebenenfalls eine frühere und auch gezieltere Indikationsstellung für die ECMO-Patienten, bessere Risikomodelle, dass Hochrisikopatienten schneller identifiziert werden können, dass die ECMO möglicherweise proaktiver eingesetzt wird, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, nicht erst als Ultima-Ratio-Therapie und dass das Ziel sein wird, das Organversagen zu verhindern, statt darauf zu reagieren. Das kann ich mir auf jeden Fall in Zukunft vorstellen. Auch, dass es Fortschritte geben wird bei der linksventrikulären Entlastung generell, dass ein zentraler zukünftiger Schwerpunkt das LV-Unloading sein wird unter der VA-ECMO-Therapie. Und das Ziel ist die Reduktion des linksventrikulären Druckes, des Wandstresses und auch der pulmonalen Stauung bei gleichzeitiger Sicherstellung auch der systemischen Perfusion und dass zunehmend der Fokus auf den kombinierten Therapien liegen wird. Zum Beispiel, dass man eine ECMO mit einer Impeller-Therapie kombiniert als Eckpeller oder auch, dass die ECMO mit einer intraortalen Ballonpumpe zum Beispiel kombiniert eingesetzt wird. Das wird auf jeden Fall zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und auch, dass man die optimale Strategie zur linksventrikulären Entlastung findet, denn weiterhin muss man sagen, ist dies nicht abschließend evidenzbasiert geklärt. Und auch Grundlage aktueller Studien, welche Therapie da am besten für das linksventrikuläre Unloading in Frage kommt. Und auch eine technologische Weiterentwicklung kann ich mir auf jeden Fall vorstellen von der ECMO bis hin zu kompakteren, mobileren ECMO-Systemen und auch Fortschritte bei den Oxygenatoren beispielsweise, dass man eine bessere Gastransferleistung hat innerhalb des Gerätes und auch, dass die Materialien besser werden, die Oberflächenbeschichtungen optimiert werden, dass man die thrombotischen Ereignisse und auch die Blutungskomplikationen möglichst gering hält und auch, dass das hämodynamische Monitoring zunehmend präziser wird in Zukunft. Das kann ich mir auf jeden Fall als Entwicklung vorstellen und auch eine zunehmende Spezialisierung, dass quasi die ECMO weiterhin in großvolumigen, spezialisierten Zentren Anwendung findet. Denn auch Studien zeigen, dass die besten Ergebnisse in den hochspezialisierten Zentren erfolgen, die öfter die ECMO implantieren, die erfahrener sind. Da kann ich mir eine Zentralisierung sehr gut vorstellen und auch zahlreiche mobile ECMO-Teams, spezialisierte Zentren etc. und eine individualisierte Therapie. Dass zukünftig Therapieentscheidungen bei der ECMO Therapie, Daten und auch bildgebungsbasiert erfolgen, individualisiert getroffen werden. Ja, das sind auf jeden Fall die Faktoren, wo ich mir eine Weiterentwicklung sehr gut vorstellen kann. Aber auch in 10 Jahren zum Beispiel bleibt die ECMO eine Hochrisikotherapie und die größten Fortschritte wird es wahrscheinlich nicht allein durch die bessere Technik geben der ECMO, sondern auch durch präzisere Selektion der Patienten für die ECMO, frühere Interventionen und auch ein strukturiertes Management durch diese interdisziplinären ECMO-Teams.
Ja, vielen Dank. Das ist ein guter Ausblick. Menschen wie mir macht so eine Therapie auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen großen Respekt auf jeden Fall. Ich frage jetzt einfach mal, du hast gerade das Wort Impeller in den Raum geworfen. Kannst du das mal kurz erklären für diejenigen, die das nicht kennen und die das noch nie gehört haben?
Genau, also wir haben angesprochen, dass man die ECMO kombinieren kann, zum einen mit der Impeller. Das ist eine Mikroaxialpumpe, die interventionell implantiert wird, um die linksventrikuläre Funktion zu erleichtern, beziehungsweise die Belastung des linken Ventrikels zu verringern. Und wir haben neben der Kombination der ECMO mit der Impeller auch die Möglichkeit, diese mit der intraaortalen Ballonpumpe zu kombinieren. Das ist auch ein interventionelles Verfahren, wo in die Aorta descendens ein Ballon implantiert wird, distal der Arteria subclavia, und dort findet eine Inflation in der Diastole statt und eine Deflation in der Systole, und dadurch verbessern wir die Koronarperfusion. Und ich bin der Auffassung, dass dies auf jeden Fall in Zukunft auch noch an Bedeutung gewinnen wird in der Herzchirurgie, diese Kombinationstherapie von Impeller und ECMO sowie intraortaler Ballonpumpe und der extrakorporalen Membranoxygenierung.
Letzte Frage, die ich noch habe, die ist vielleicht auch ein bisschen nerdig. Kann man eigentlich neben so einer ECMO-Therapie auch noch eine kontinuierliche Dialyse laufen lassen? Ist das auch was möglich ist auf Intensivstation? Ja.
Genau, das ist auch möglich. Ja.
Das ist auch möglich, okay. Ja, spannend. Vielen, vielen Dank, dass du das erzählt hast und berichtet hast. Ich meine, das ist ein Überblick gewesen. Das ist sicherlich kein erschöpfender Podcast gewesen. Das ist auch gar nicht möglich in so einem Podcast in so einer Zeit. Aber ja, das ist sehr spannend, dieses Thema. Und ja, ich danke dir, dass du nochmal wieder vorbeigekommen bist bei uns im Podcast. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten.
Vielen Dank. Es war mir eine Freude. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.